Herzlich willkommen zum Podcast Krisenfest, der Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren und deine innere Heldin wecken will. Mein Name ist Rani Gindl und in diesem Podcast präsentiere ich dir ein weiteres Gespräch aus der Krisenfest-Reihe 2021. Im Gespräch mit Ketzi Göttler geht es um das große Thema Liebe. Wir sprechen über ihr Leben, darüber, was ihr hilft, darüber, wie sie Krisen betrachtet. Ich wünsche dir viel Freude beim Interview. Namaste, deine Rani.
Hallo und willkommen zu Krisenfest, der Interviewreihe mit Frauen zum Thema Krise. Ich habe heute im Interview die Ketzi. Die Ketzi und ich sind uns letztes Jahr das erste Mal über den Weg gelaufen, weil ich im Garten ihres Vaters Yoga unterrichten darf. Und da ist sie gleich vorbeigekommen, hat sich angeschaut, wer denn das ist. Und wir sind eigentlich sofort ins Plaudern gekommen und haben uns sehr gut verstanden. Und da habe ich bemerkt, dass da so die eine oder andere Lebensunebenheit schon mal da war. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie gerne mitmachen möchte bei Krisenfest, weil ich mir gedacht habe, das passt doch gut. Und ja, da hat sie ganz einfach ja gesagt, die Ketzi, jetzt ist sie da. Ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz selber vorstellen?
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin die Ketzi Göttler aus Wien, in Wien aufgewachsen, lebe mittlerweile mit meinem Mann und meinen zwei Hunden in Tirol und genieße das Leben so gut es geht, nach den Unebenheiten, die mir widerfahren sind. Und das Lustige ist, dass mir vor 2 Tagen wieder eine Unebenheit widerfahren ist. Und da habe ich das gleich ausprobiert. Okay. Bin ich krisenfest. Das war irrsinnig spannend. Soll ich es kurz darstellen?
Wenn du magst.
Ich habe am Sonntagabend, ich bin schwer kurzsichtig und habe über 12 Dioptrien und habe jetzt schon in 6 Jahren Kontaktlinsen gehabt und dann habe ich sie irgendwann nicht mehr vertragen und musste dann auf Brille umsteigen und jetzt darf ich wieder ein bisschen Kontaktlinse und halt hauptsächlich Brille und war immer ein Thema, mache aber auch viel ohne Sehbehelf und habe jetzt eine Weitsichtigkeit noch dazu bekommen, habe mich auf Gleitsichtlinsen umgestellt, das war saumühsam, aber super. Und am Sonntagabend sehe ich plötzlich am linken Auge lauter solche Schlieren. Denke mir, das ist auf der Linse. Putze die Linse, passiert nichts, wird nicht besser. Montagmorgen ohne Sehbehelf Schlieren. Rufe ich lieber meine Augenärztin an. Ich fahre nächstes Wochenende hoffentlich nach Wien und da könnte ich am Montag zur Augenärztin gehen. Und rufe sie an und sage, ja, könnte ich einen Termin haben am Montag? Sagt sie, was ist los? Sagt sie, nix Termin am Montag, sofort zu einem Augenarzt in deiner Nähe. Sage ich, was ist los? Ja, Verdacht auf Netzhautablösung. Oh. Wenn es ist, dann musst du sofort gelasert werden, sonst bist du blind. Ich so, na super.
Okay, wow.
Ich habe hier keinen Augenarzt gehabt, weil ich eben meiner Ärztin in Wien so vertraue seit so vielen Jahren. Die hat mich echt gerettet, wie ich mit, glaube ich, 31 die Linsen gar nicht mehr vertragen habe. Und habe dann einfach auf gut Glück geschaut im Internet. Und da ist mir eine Ärztin ins Auge gefallen. Die habe ich dann angerufen und sofort einen Termin bekommen. Dann bin ich dort 1 Stunde gesessen und habe gewartet. Und dann habe ich so echt überlegt, so, ich lese jetzt auch gerade wieder den Tolle, das Jetzt. Mhm. Und habe dann wirklich versucht, so the power of now. So, ich sitze da jetzt, alles wird gut. Wenn ich gelasert werde, werde ich halt gelasert. Wenn ich blind werde, werde ich halt blind. Es gibt viele
Blinde.
So, es war irgendwie halt spannend, muss ich mal sagen. Und dann durfte ich also da rein. Und das war eine ganz entzückende, wirklich reizende Ärztin, die ein bisschen jünger ist als ich. Was auch nicht schlecht ist, weil ab einem gewissen Alter muss man schauen, dass man Ärzte hat, die nicht bald in Pension gehen oder die dann wirklich in Pension gehen. Und die hat sich das angeschaut und hat gesagt, Entwarnung, das ist nur eine Glaskörperablösung. Und hat mir dann mit einem ganz tollen, so einem Plastikauge, so einem großen, hat sie mir dann gezeigt, wie dieses Auge überhaupt funktioniert, dass ich interessanterweise mich nie damit beschäftigt habe. Und das ist ganz normal, dass der Glaskörper, der da drinnen ist, ab einem gewissen Alter mit einer hohen Myopie, Kurzsichtigkeit, ein bisschen an Wasser oder was da drinnen ist, verliert. Und dadurch löst sich das ab. Und diese diese Fäden, die ich sehe, das sind die Klebebänder, die das festgehalten haben an der Netzhaut und die sehe ich halt jetzt. Und sie hat die dann auch gesehen durch ihr Ding und sagt, ja, das ist okay, kein Problem, ignorieren, beobachten, ja, passt
aber
schon.
Aber ist es nicht arg?
Also ist doch lustig, dass das jetzt gekommen ist. Und das Tolle ist, ich habe jetzt hier eine Ärztin meines Vertrauens. Ja.
Okay.
Weiß, wenn das irgendwann mal passiert, und das wird irgendwann mal passieren, wenn du so schwer kurzsichtig bist, dann musst du sofort lesen, dass ich mir jetzt jemanden suche hier in der Gegend, wo ich dann gleich lesen kann. Vielleicht passiert es ja noch gar nicht. Aber ich habe jetzt ein Netz. Und so habe ich das eigentlich dann als gute Übung für Krisenfest gesehen.
Sehr gut. Ja, also genau das bedeutet es auch, einfach so ruhig zu bleiben und aus der Ruhe heraus Entscheidungen zu treffen und nicht hysterisch zu werden, sondern einmal abzuwarten und sich eben auch Unterstützung zu holen. Das ist genau das, ja. Krisenfest bedeutet ja nicht, ich bin auf einmal Superwoman und es kann mich nichts mehr aus der Bahn werfen, sondern es ist einfach, wenn etwas passiert, dann, dass ich schneller wieder in meine Bahn komme, ja, und einfach mit der Situation die Situation in mein Leben integriere. Ja. Also soweit sie dann nicht immer mal wieder verschwindet, aber. Na boah. Da kann ich dir übrigens empfehlen, es ist noch eine bei Medieninterviews, die Anne Niesen, die Seeheldin übrigens, die empfehle ich dir jetzt mal.
Muss ich mir aufschreiben, habe jetzt keine Stimme.
Nein, musst du nicht, schicke ich dir nachher. Danke für die Einleitung. Ich glaube, wir sind schon mitten im Thema. Was ist denn Krise für dich? Also wie definierst du Krise für dich?
Also für mich ist die einzige wirkliche Krise, ist, wenn jemand in meinem Umfeld schwer krank wird oder stirbt. Mhm. Und alles andere ist für mich kein Problem. Das ist wirklich, ich meine, natürlich gibt es Herausforderungen, wie wenn du Probleme im Beruf hast und so weiter, aber das ist für mich keine Krise. Das ist unangenehm. Ja? Aber eine wirkliche Krise ist, wenn du jemanden verlierst, und wenn du siehst, wie jemand andere leidet. Oder wenn du selber leidest auch, ja.
Ja. Und hättest du jetzt gesagt, dass dieses Augending eine Krise war?
Nein. Du, das wäre eine Krise gewesen, sicher, wenn ich lesen.
Ja.
Ich meine, wir sind dann nachher Skifahren gefahren. Wie ich dir vorher schon erzählt habe, wir haben das Glück, dass wir jeden Tag jetzt hier in Tirol so ein, zwei Stunden Skifahren gehen können. Und es ist ein traumhaftes Wetter und es ist Frühling und es ist, die Vögel zwitschern. Ich meine, es ist schon zu früh, Frühling, aber macht nichts. Und dann bin ich da gefahren und dann habe ich gedacht, es ist eine so wahnsinnige Dankbarkeit. Ja? Mhm. Ich könnte jetzt genauso irgendwo in einer Klinik liegen mit zugebicktem Auge, was jetzt auch kein Drama ist, weil das Lesen heute ist so toll. Ja. Aber ich war einfach dankbar, dass es so ausgegangen ist. Ja. Und dadurch war es dann keine Krise, also sondern eine
sozusagen schon krisenfest.
Genau.
wir sind, ja, Tirol ist ja gerade zu, glaube ich. Corona.
Hat dich kein Mensch Corona, ja?
Hat dich Corona in eine Krise gestürzt?
Nein.
Hat dich das irgendwie?
Ich habe das Riesenglück, muss ich sagen, dass ich wirtschaftlich keine Nachteile dadurch habe. Das ist natürlich furchtbar, was den Menschen da passiert, die da ihren Job verlieren oder ihr Unternehmen zusperren müssen. Tut mir wirklich, also habe ich großes Mitgefühl. Bei mir Gott sei Dank gar nicht oder minimalst. Und sonst, ich meine, wir leben hier in der Natur, wir können so dankbar sein. Ich meine, mit diesen Medienmöglichkeiten, mit Zoom und Dings alles, kann man auch mit den Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt bleiben. Immer wenn ich habe natürlich auch Phasen gehabt, zum Beispiel war in meiner Familie jemand schwer, oder der Verdacht, dass er schwer krank gewesen wäre im Herbst. Und da hat es mich sehr mitgenommen, weil es muss auch sehr schlimm sein, wenn du jetzt Menschen im Spital hast, die du nicht besuchen kannst oder so, oder wenn jemand gerade daran stirbt. Ja. Mhm. Aber ich habe mir immer, wenn ich so runterkomme, dann stelle ich mir vor, wie meine Großeltern im Krieg waren. Mhm. Und da war mein Großvater, ist, glaube ich, dreimal mit dem Fallschirm vom Helikopter abgesprungen. Und ich habe gesagt, Opi, hast du gar keine Angst gehabt? Und er hat gesagt, warum? Ich war doch jung. Ja.
Okay.
Mit 17 von der Schule abgehaut, hurra, auf in den Krieg. Ja. Aber das war ja nicht lustig, ja, wirklich schrecklich. Und die ganzen Menschen, die in den KZs waren, ja, von meinem besten Freund, der Großvater war 6 Jahre in Dachau. Ja, das musst du dir vorstellen. 6 Jahre.
Mich also, hat das sehr imponiert. Ich habe mit, glaube ich, 17 oder 18 das Buch von Frankl gelesen.
Ja, das ist das beste Buch.
Also das war, also das hat mich so dermaßen beeindruckt. Ich habe eine Stunde darüber referiert in Deutsch. Also das war...
Das ist das trotzdem ja zu ihm sagen.
Ja, genau.
Das ist das beste Buch, das es gibt, finde ich.
Ja.
Das stellt alles andere in den Schatten. Das ist so, so gut.
Also es ist für Resilienztraining auf jeden Fall sensationell.
Das ist krisenfest.
Ja.
Du musst ein Ziel haben. Und wenn du ein Ziel hast, dann geht es weiter.
Ja, das stimmt.
Glaube ich ganz fest. Mhm. Also.
Aber wenn wir von Krisen sprechen, spreche von Krise und meine eigentlich anstrengende Lebensphase oder Situation. Was glaubst du, war eine der schwersten Lebensphasen für dich, durch die du durchgegangen bist? Und die Frage gleich dazu, was glaubst du, was dir geholfen hat, da durchzugehen?
Also nachdem ich hoffentlich im Juli 50 war, habe ich schon einige schwierige Phasen gehabt. Und wie wir auch schon mal besprochen haben, was bei uns beiden ähnlich ist, dass die Jugend jetzt nicht so rosig war, sondern also ich glaube, ich bin ein sehr sensibles Krebserl und ich habe immer zu viel über alles nachgedacht und war alles sehr schwierig für mich, so im Teenageralter und so. Und dann, gab es 3 Jahre, glaube ich, wo es, also das eine war, da war ich so 23, dann mit 41 und jetzt die zwischen 46 und 48, da war es echt scheiße. Da sind wirklich so viele schirche Dinge passiert rundherum, die ich jetzt gar nicht im Detail eingehen will. Es hat eigentlich nie mich direkt betroffen oder selten. Sondern immer Menschen in meinem nächsten Umfeld oder auch im weiteren Umfeld. Und es war meistens mit Suiziden verbunden und meine 3 am meisten geliebten Hündinnen sind gestorben, unabhängig voneinander in ganz grauenhaften Weisen, 2 durch Autounfälle. Und da hat mir als Kind hat mir schon geholfen, umarmen. Ich habe ein Stofftier gehabt. Das hat mir mein Opi geschenkt, der kommt jetzt schon zum zweiten Mal vor, wie ich mit 7 Jahren Blinddarm operiert wurde. Oder war ich schon 8, weiß nicht. Und das war die Lorli. Und das war mein Eisbär und den habe ich bis heute.
Ja.
Und den einfach zum Armen hat geholfen. Und auch sonst, einfach wenn es uns schlecht geht, meinem Mann und mir, dann machen wir einfach umarmen. Und die Hunde umarmen. Und die Hunde haben mir halt immer geholfen.
Ja.
Mein Mann und wir haben auch einen ganz netten, da hatten wir noch keine Hunde, Sache, dass er hat immer gesagt, wenn irgendwas Aufregendes war, leg dich doch auf meine Brust. Mhm. Und dann habe ich mich auf seine Brust gelegt und habe sein Herzschlagen gehört und das hat mich wahnsinnig beruhigt. Das ist was sehr Schönes. Und dann natürlich Therapien.
Mhm.
Therapien haben mich eigentlich gerettet. Und meine Familie, meine Freunde, Schwimmen. Also 2012 war ein ganz schreckliches Jahr für mich. Hat begonnen mit dem Tod meines Großvaters, war 89, aber trotzdem sehr traurig. Und da gab es eine Frau, die Diana Nyad.
Mhm.
Ich glaube, von der habe ich dir schon mal erzählt. Die ist eine Schwimmerin.
Mhm.
Und die ist das erste Mal, glaube ich, mit 28 um Manhattan geschwommen.
Wow.
Und dann ist sie jahrelang, dann hat sie probiert, auch in dem Alter, also in den 20ern, von Kuba nach Key West zu schwimmen und ist gescheitert. Und dann hat sie es wieder probiert mit, glaube ich, 62. Und
wow.
Sie hat es 3-mal probiert und ich glaube, mit 65 hat sie es geschafft.
Wahnsinn.
Und die ist gerade geschwommen 2012 und ich habe die jeden Tag verfolgt, wo die schwimmt. Ja? Und ich war immer ein ganz schlechter Schwimmer und ich habe da begonnen zu schwimmen und während dem Schwimmen habe ich gebetet. Also es war damals meine Schwester schwer krank. Das war das Schlimmste in diesem Jahr für mich. Und sie ist Gott sei Dank wieder gesund geworden. Und ich habe gebetet und gebetet und geschwommen. Und dann war das so lustig, weil ich bin im Wörthersee geschwommen. Und wenn von hinten die Sonne kommt, das ist jetzt nicht sehr tief, dann schaut das aus wie ein Engel, wie Flügel.
Ja. Ja.
Und das war wirklich schön, das hat mir sehr geholfen. Also ich habe dann auch mich sehr ausräuchern. Du hast auch vorhin gesagt, ausräuchern. Also das hat auch immer geholfen und weinen. Weinen war auch immer gut. Ein bisschen Wein trinken.
Ja.
Schreiben. Das sind lauter gute Dinge, die ich alle empfehlen kann. Und in die Natur gehen. Austoben, Yoga. Das hat alles geholfen. Und wenn du glaubst, du kannst nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
Ja. Man glaubt es ja nicht, aber es ist immer so.
Es ist immer so. Und ich glaube auch, wo ich jetzt eben gerade wieder Tolle lese, dass wir halt sehr beschränkt sind in unserer Wahrnehmung und dass es eigentlich viel mehr gibt und dass die Zeit eine Illusion ist, die uns große Schwierigkeiten bringt, die wir vielleicht ein bisschen ausschalten sollten und dass es auch eigentlich den Tod nicht gibt. Das glaube ich ganz fest. Ich glaube, dass wir uns alle irgendwann wiedersehen und damit kann eigentlich gar nichts schief gehen.
Ja.
Man braucht nur ein tiefes Urvertrauen.
Das sind ganz viele wichtige Dinge, die du da ansprichst. Ich weiß, aus meiner Geschichte ist es nicht immer leicht. Erst vor 2 Tagen ist mir was passiert mit Krisenfest, wo mir eine Bekannte eine Frage gestellt hat, die ich nicht sofort beantworten konnte und die das irgendwie dann ein bisschen zerpflückt hat, so in die Richtung, so was ich glaube, was ich da mache und ob das wird quasi, dass das eigentlich niemand haben will. Und da war ich auch kurz erschüttert und dann bin ich rausgegangen spazieren und habe dann gesagt, das ist eigentlich für mich gar nicht wichtig, sondern für mich ist es wichtig, dieses Projekt zu machen, weil ich spüre, dass es jetzt für mich und für die Leute, die da auch mitmachen, was Gutes ist. Und was jetzt ein Erfolg ist, ist dann auch wieder eine Definitionssache. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich immer neu einzustellen und sich in jeder Situation neu zu fragen, was brauche ich jetzt? So wie du sagst, du bist in einer Situation, bist du geschwommen und hast gebetet und du hast dir die Motivation geholt. Oder eben Yoga, Bewegung und Natur, das sind alles Dinge, die muss man ja nicht alle gleichzeitig machen und die müssen auch nicht in jeder Situation stimmig sein. Aber ich kann sagen, okay, was hilft mir grundsätzlich und was kann ich von diesen Sachen jetzt im Moment machen? Ja, ob das jetzt eben Schreiben ist, das liegt ja auch nicht jedem, ja, aber manchmal dann vielleicht, ja. Oder kochen oder basteln oder nähen oder stricken oder sonst irgendwas, ja.
Stimmt.
Ja, also das sind einfach alles Dinge, wo man sagt, man lenkt sich auf eine gewisse Art und Weise ab. Und alles, wo man sich ablenkt oder wo man sich beschäftigt mit einer Sache und Schwimmen ist ja sensationell, ja, weil du musst die ganze Zeit in Bewegung sein und dein Kopf schaltet dann ab. Beim Stricken ja genauso. Und wir haben vorher kurz geredet über Meditation dass man da ja quasi nichts machen darf. Und das stimmt nicht. Alles, was du jetzt gesagt hast an Dingen, sind Meditationstechniken in Wahrheit. Wir konzentrieren uns in unserer Tätigkeit auf eine Sache und dadurch hat sozusagen unser Hirn Kapazität zu entspannen. Und in der Entspannung kommen ja dann meistens die besten Ideen, ja? Oder kommt eben dieser Impuls so, es wird schon gut gehen oder ich kann Vertrauen haben oder du spürst, wenn du diesen Engel siehst beim Schwimmen, du bist getragen, ja, im Wasser vor allem. Ich meine, also das ist das, ich glaube, es geht darum, dass man für sich Dinge findet und eines mal auswählt und sagt, okay, und das hilft mir jetzt und das mache ich jetzt. Und genau. Und dann kann eigentlich alles helfen,
ja. Was
man gern tut.
Ich meine, was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass wenn man immer glaubt, schon jetzt ist man krisenfest, dann kommt noch was Ärgeres und dann beutelt es einem wieder und dann muss man sich wieder rauf. Aber es geht immer wieder, ja. Und ich meine, wenn man stirbt, wird auch irgendwas Tolles passieren. Ja? Ich stelle mir immer vor, dass alle meine Hunde, die ich je hatte, kommen auf einer blühenden Wiese auf mich zugelaufen, ja. Und dann denke ich, das muss so schön sein, ne?
Also, ich glaube auch nicht, dass der Tod etwas Schlimmes ist. Also meine Erlebnisse halt damit waren alle hell und weich und warm.
Ja, das hat mich bewegt, wie ich das da lesen durfte.
Das ist eine Anspielung auf mein nächstes Buch.
Wenn du das sagen willst. Wenn du das ja, sagst. Ja,
nein, also ich schreibe gerade ein Buch über meine Geschichte. Es kommt jetzt gerade im Mai ein Buch heraus von mir. zum Thema Sinn und Glück in schwierigen Zeiten finden. Das hat zum Thema die Lungentransplantation die zweite. Aber ich schreibe auch eben ein Buch über the whole story. Und da ist auch das Sterben drin. Liebe Ketzi, die nächste meiner Fragen ist zum Thema Ressourcen und Fähigkeiten. Und du hast vorher schon erwähnt, diesen Eisbären, den du da umarmst. Aber wir haben ja alles so Techniken oder Dinge, die wir können. Was glaubst du, was so eine dieser Fähigkeiten ist, die du besitzt, die dir in allen diesen schwierigen Phasen weiterhilft?
Ich glaube, dass ich sehr empathisch bin und schon auch eine Fähigkeit habe, spirituell mich weiterzuentwickeln. Ja. Und das sind auch Phasen, das ist auch oft zwei Schritte vorwärts, einer zurück. Ja. Und ich bin jetzt nicht im klassischen Sinne gläubig. Aber es ist schon, glaube ich, eine Fähigkeit, dass ich spüren kann, dass da einfach mehr ist. Mhm. Das glaube ich, kann nicht jeder. Das ist eine große Gabe, wenn man das darf. Weil viele Leute, die leben zu sehr, also für mich jetzt im Materiellen, und haften halt zu sehr an vielen Dingen an. Ich mache das leider auch, dass ich kann nichts wegwerfen. Ja. Also bei mir bleibt alles, wird noch 10-mal genäht und geladen, aber das ist ja eigentlich gut, ja, weil in der heutigen Wegwerfgesellschaft ist das ja traurig, was teilweise passiert. Aber mir sind die materiellen Dinge, die natürlich auch sehr, sehr gesegnet, dass ich jetzt mir keine wirtschaftlichen Gedanken machen muss, ja. Aber dass man doch sieht, dass das Materielle nicht das Wichtigste ist.
Das stimmt. Es ist, ich kenne es jetzt von der anderen Seite, groß geworden bin, wir hatten nicht so viel. Es war immer sparen und knapp und so. Aber ich merke schon, dass es etwas ist, was du denken musst wo es hilfreich ist, dir Fülle zu denken, auch wenn jetzt vielleicht nicht so viel da ist. Und in dem Moment, wo du, auch so wie du sagst, man ist irgendwie gesegnet, ja, wo man sagt, danke, ich habe für das und das genug, oder das ist einfach auch den Fokus drauf legt, was man hat, dann ist Fülle ein ganz anderer Aspekt und dann braucht man auch nicht so sehr klammern, weil ich glaube, und wir haben jemanden in der Familie, der braucht sicher sich finanziell keine Sorgen machen, und da ist trotzdem beständig die Angst da, dass man mal alles verlieren könnte, und ich fand das immer so traurig, weil das so eine, wie du sagst, eine Wertigkeit bekommt, wo man so unfrei wird, ja, weil du kannst, wenn du an Materiellen hängst, ja, dann kannst du dich gar nicht bewegen, ja, und dann ist natürlich der Tod auch zum Beispiel irgendwie was total Schreckliches, weil natürlich, dann ist alles zu Ende, dann kannst du nichts mehr festhalten, ja.
Du kannst ja auch nichts mitnehmen, ja. Also mein liebstes Theaterstück ist der Jedermann.
Ja.
Es ist so eine großartige Geschichte und so wahr, und könnte mir das andauernd anschauen. Ja? Du kannst halt dein letztes Hemd nicht mitnehmen.
Ja.
Du brauchst es dann wahrscheinlich auch nicht. Und ich meine, es gibt Menschen, die sind unheimlich reich und ich weiß nicht was, und die wollen immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und haben Angst, dass sie in Konkurs gehen, obwohl sie milliardenschwer sind. Ja?
Ja.
Das ist jetzt so toll, da ist doch diese Frau von dem, die ist die zweitreichste Frau der Welt, glaube ich. Mhm. Von dem Amazon-Mann ist das die Frau? Oder von, ich weiß nicht, wer, tut mir leid, bin mit Namen schlecht. Die hat auf jeden Fall ihr halbes Vermögen gespendet. Wow. Und ich meine, ist ja für sie wurscht, weil sie hatte sowieso keine Ahnung, wie viele Milliarden Dollar. Ja? Und die hat einfach die Hälfte gespendet an Schulen, an Universitäten, aber ganz normal, nicht irgendwelche Elite-Universitäten, damit ihre Kinder was kriegen, sondern einfach an irgendwelche, und hat den Leuten noch gesagt, macht mit dem Geld, was ihr wollt. Mhm. Und das finde ich wirklich großartig. Das, ja. das ist wirklich ein Reichtum, ja, wenn du viel hast und das dann geben kannst. Ja?
Das, da gibt es Leute, die haben ganz wenig und geben nur viel.
Eben trotzdem, ja. Ja. Und ich kenne Menschen, die haben gar nicht viel und sind glücklich. Mhm. Und viele rennen halt dem Geld hinterher und stecken halt da auch drinnen. Ich meine, ich habe Astrologie studiert und ich weiß, dass du aus diesen Zwängen oft nicht rauskommst. Ja? Das ist...
Aber ich glaube, wir sind hier in sehr, sehr, sehr komplexen Themen drinnen.
Nein, aber du kannst jemandem sagen, du brauchst keine Angst haben, du hast, weiß ich was, 50 Zinshäuser, ja, das ist lächerlich. Mhm. Und der wird trotzdem sagen, ja. Geht nicht.
Ich glaube, je mehr man sich klammert, umso, das ist so wie bei Kindern, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn so Babys was festhalten, was sie nicht haben dürfen. Und es tut ihnen, und du nimmst, musst es ihnen wegnehmen, damit sie sich nicht wehtun. Und die klammern so fest, echt? Dass es ihnen wehtut, wenn du es ihnen wegnimmst. Okay. Die wollen das nicht hergeben. Ja. Ja, das ist auch ein Reflex, natürlich. Aber da, wenn es loslassen würde, wäre der Schmerz nicht da. Aber der Schmerz kommt dadurch, dass sie es nicht loslassen können. Und das ist für mich so ein Sinnbild. Ja. Ich erzeuge meinen Schmerz, indem ich festhalte. Ja. Ja, und das ist auch bei Ideen so oder bei Dingen, die man nicht loslassen will, in dem Moment, wo ich in den Widerstand gehe, wo ich sage, nein, ich will nicht loslassen und ich merke, aber es passt überhaupt nicht mehr, dann wird es ein Schmerz.
Das war unsere letzte Krise. Wir gehen mit den Hunden spazieren und die Smiley auf einmal hat was im Maul. Ja? Und ich sage zu meinem Mann, bitte renn hin. Und der rennt hin und die hat ein Wirbelteil von einem Tier, dem lag, im Mund gehabt und dadurch, dass er hingreifen wollte und sie weggenommen hat, hat sie es geschluckt. Im Magen stecken geblieben. Ich glaube, wir waren dann 8 Stunden beim Tierarzt. Die haben das dann in Narkose mit einer Zange wieder rausholen müssen. Die wäre sonst, das wäre schrecklich gewesen. Und das ist genau so eine Situation. Mhm. Ja. Festhalten und damit untergehen. Ne? Das ist... Aber ich meine, natürlich, also ich zum Beispiel bin ein wahnsinniger Klammeraffe in Sachen Beziehung. Mhm. Eine Nacht ohne meinen Mann ist für mich ein Albtraum. Das muss man in Wirklichkeit auch lernen oder mit Kunden halt, ja, dass man da ein bisschen loslässt. Das ist meine Loslassschwäche.
Ich glaube, wenn wir keine Schwächen hätten, wären wir keine Menschen mehr. Nein, das ist die nächste Frage betrifft die Geschenke. Und zwar die Geschenke im Sinne von, es gibt ja nichts Schlechtes, wo nicht auch etwas Gutes wäre. So wie du vorher die Geschichte auch erzählt hast, mit der Augenärztin, die du jetzt kennst und wo du jetzt weißt, okay, du schaust dich jetzt auch um. Was glaubst du, waren deine schönsten Geschenke, die du dank einer Lebenskrise oder einer Krise oder einer Phase bekommen hast?
Also das allerschönste Geschenk, das ich bekommen habe, war, dass mein Ex-Freund hat mich nach fast 7 Jahren verlassen, wie ich glaube ich 23 war oder 22 und es war 23, war schrecklich. Ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei. Wie gut war das? Weil der war nämlich gar nicht so einfach, der junge Mann. Und dann kam mein Mann und den habe ich jetzt seit 1996. Und natürlich streiten wir uns auch mal und das ist ganz normal. Aber ich bin unendlich dankbar, dass er in mein Leben getreten ist, auch mit seiner ganzen Familie, die ich sehr, sehr lieb habe und schätze. Und das war einfach großartig. Und ich habe ein Jahr geweint. Und dann kam, das war wunderschön. Und dann war... eine ganz schreckliche Sache eigentlich, dass mein Mann und ich beide eben Erfahrungen mit Selbstmorden hatten. Und bei meinem Mann war dieses Ereignis erst ein Jahr her, wie wir uns kennengelernt haben und wir konnten uns dann dazu austauschen. Ja. Mhm. Und wenn du eine schwierige Situation hast und du hast einen nahen Menschen, der diese Situation ähnlich miterlebt hat, dann kann dir das helfen. Und das ist dann gemeinsam immer wieder passiert im Freundeskreis und zuletzt hat mein Mann dann gesagt, jetzt bin ich ja nicht mehr allein und du kannst es halt gemeinsam leichter bewältigen, ja, so einen Spaß. Und dann war eine ganz tolle Sache natürlich, dass ich war Rechtsanwältin. Mhm. Und in meiner Familie waren alle Rechtsanwälte. Also das Nicht-Rechtsanwalt sein, das geht gar nicht. Ja. Mein Vater hat dann gesagt, für eine Frau ist das nichts. Hm. Was ich so verstanden habe, also eine Frau ist zu blöd dazu. Und mein Vater hat eigentlich einfach gemeint, wenn du Kinder haben willst, dann ist das halt vielleicht recht anstrengend. Hm. Und in Wirklichkeit gibt es genug Frauen, die Anwältinnen sind und Kinder haben, aber die kleine Kätzchen hat sich in den Kopf gesetzt, ich muss jetzt Jus studieren, ich kann das. So, die kleine Kätzchen hat das auch gekonnt, die kleine Kätzchen hat das gemacht, aber die kleine Kätzchen ist immer wieder krank geworden, immer mehr und mehr und mehr.
Okay.
Und dann kam meine kleine Hündin Charlie zu mir in mein Leben, mhm, und hat ein bisschen Ruhe da reingebracht, weil ich bin ja nur, ich habe rund um die Uhr gearbeitet, wie eine kleine Maschine. Und mit dem Hund, sie musst du dich dann halt nochmal niedersetzen, musst du mal Ruhe geben. Und dann wurde die kleine Charlie mit 16 Monaten vom Auto überfahren. Und es war so schlimm, dass ich habe mich dort auf der Straße stehen gesehen. Ich bin oben geschwebt und habe mich gesehen neben dem toten Hund. Und habe dann wirklich überdacht mein Leben. Das war 2006. Habe dann Gott sei Dank über den Rat meiner weisen Taufpatin nach 2 Wochen ein kleines Hündchen wieder ins Haus geholt, die Becky. Und die Becky hat mich gerettet, weil ich war echt ein Jahr lang wirklich depressiv. Und die Becky war da und die Becky hat mich da rausgeholt. Und dann habe ich beschlossen und habe es geschafft, 2014 diese Anwaltskanzlei dann zuzusperren, zum großen Leidwesen meines Papis, weil er war wirklich traurig. Der hat sich so gefreut, dass ich das dann wirklich geschafft habe. Und dann sperre ich den Laden zu. Ja? Furchtbar. Aber ich habe schon vorher ein zweites Standbein hier aufgebaut mit Immobilien mit meinem Mann. Was machen wir jetzt hier? Und wenn die Charlie nicht gestorben wäre, dann würde ich wahrscheinlich noch immer in der Kanzlei sitzen. Mhm. Und wäre vielleicht ganz krank geworden oder vielleicht wäre ich auch gestorben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie mir da rausgeholfen. Und wie dann 2018 meine Becky gestorben ist an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, sind diese 2 kleinen Affis hier gekommen. Und wenn es die Charlie länger gegeben hätte, hätte es die Becky nicht gegeben. Wenn die Becky geblieben wäre, wären die nicht gekommen. You've got to see the bigger picture, sagt die Krabbe. Und so ist es halt einfach. Ja. Und es ist, ich glaube fest an Reinkarnation, aber die Liebe reinkarniert auf jeden Fall. Und da bin ich, das weiß ich. Und es wird sicher noch viele schlimme Verluste in meinem Leben geben. Und ja, oder ich gehe selber vorher, weiß ich nicht. Dann muss man da dran glauben. Und dann geht es weiter. Dann darf man weiterkämpfen.
Ich hab ganz, ganz, ganz lange das Thema Verzeihen groß in meinem Leben gehabt. Das hat mir... Also die vielen verschiedenen Aspekte von Vergebung. Das war ein Lernprozess, der über mehrere Jahre gegangen ist, den ich langsam, langsam, jetzt so ungefähr 15 Jahre später, besser verstehe. Und da habe ich ein Buch gelesen, das hieß Ich vergebe von Colin Tippin. Und der sagt, wir kommen in Seelenverbänden auf die Welt, um uns gegenseitig zu helfen, Erfahrungen zu machen, die wir machen wollen auf Seelenebene oder machen müssen. Und das war einfach immer ein Bild, das mir sehr, sehr geholfen hat, zu verstehen und zu vergeben, alles, was mir halt passiert ist, ja, wo halt Menschen unter Anführungszeichen böse Dinge getan haben. Und das war, und ich glaube, in dem Moment, wo du vergibst, das ist auch eine Art vom Loslassen.
Ja, sicher.
Und dann, das macht dich auf eine Art und Weise frei, die man, glaube ich, gar nicht beschreiben kann.
Ja, ich meine, es gibt ja da die Theorien dazu, dass jede Seele gut ist. Wir haben das letztens besprochen bei unserer Yoga-Lehrer-Ausbildung. Dass halt, ich habe da gesagt, ja, der Attentäter von Wien jetzt, der, wo ist da die gute Seele? Aber es muss wohl dahinter stecken, keine Ahnung, weil alle halt voneinander lernen. Ja. Es war ja da eine Frau dabei, die war ja ganz toll, die ihre Schwester verloren hat.
Ja.
Oder und die gesagt hat, es ist okay. Ja. ist natürlich wahnsinnig schwierig alles, ja, aber es wird vielleicht wirklich alles einen höheren Sinn haben. Und diese Vergebensache, also was für mich da wahnsinnig wichtig war dabei, sich einfach in den anderen Menschen mal reinzufühlen, weil viele machen das ja auch, weil sie selber verletzt wurden, dass sie jemanden anderen verletzen und glauben, etwas Gutes zu tun. Tun dem nicht was Gutes, ja. Ich meine, das ist auch, wenn ich selber was tue, dann überlege ich mir oft, naja, wer will das vielleicht gar nicht? Das ist ja auch oft, wenn man sagt, früher hat man ja immer alles, was man, da hat man so einen Plan gehabt, also bei uns war das so, ja. Du gehst halt, weiß ich was, dort zum Augenarzt und dort zum, weiß ich was, Ballettunterricht oder keine Ahnung was, und das war halt so, tschack, tschack, tschack. Das war nicht verschieben. Und mittlerweile bin ich schon draufgekommen, wenn es für mich jetzt gar nicht stimmig ist, dann sage ich dem einen halt mal, du, vielleicht passt für den ja auch nicht. Man hat immer gesagt, okay, wenn ich den Termin so nicht einhalte, dann ist der andere beleidigt, gekränkt oder keine Ahnung was. Vielleicht passt dem das super ins System rein, was sagt, lieber morgen statt heute. Das weißt du gar nicht, ja?
Ja.
Also man steckt da viel zu sehr in sich selbst drinnen auch, glaube ich. Und das ist sicher gut, wenn man halt dann da einfach sich in andere Menschen mal reinversetzt.
Ja. Also ich versuche das auch, dieses Verständnis aufzubringen. Es gelingt mir nicht immer bei wirklich Orgendingen, muss ich sagen. Aber mich tröstet halt auch. Und ich kenne auch Leute, die sagen, das ist alles ein Blödsinn und das ist nur quasi eine Strategie, mit dem Leben besser zurechtzukommen. Und das sind Dinge, die mir einfallen, wenn du das jetzt erzählst. Mir hilft das. Und das sagt das auch immer dazu. Es muss nicht allen anderen Menschen helfen, aber mir hilft das. Und wenn mir das hilft, hilft das vielleicht auch wem anderen, dieses eben zum Beispiel mit dem Tod zurechtzukommen, indem ich einfach für mich sage, okay, ich habe ihn als hell und freundlich erlebt. Die Zeit davor natürlich nicht, aber dieses Wegsein, mir hilft der Glaube an Seelen, mir hilft der Glaube an Reinkarnation und mehrere Leben, mir hilft, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich räuchere, dass die Energie um mich herum eine andere ist. Ich glaube fest an den Satz, wer heilt, hat Recht. Und Heilung bedeutet für mich jetzt nicht vollkommene Gesundheit, weil das ist, dann wäre ich nicht heil. Aber Heilung bedeutet für mich im Frieden sein mit mir und der Welt. Und das bedeutet auch nicht, dass ich keine Fehler mehr mache. Das bedeutet auch nicht, dass ich keine Krisen mehr habe. Ich sage immer, meine Entwicklung ist wie eine Schnecke. Nach oben oder nach unten kannst du dir aussuchen, in welche Richtung du lieber gehst. Ich kriege immer wieder dieselben Themen in einer höheren Intensität, weil ich sozusagen das erste Level habe ich geschafft, dann komme ich ins nächste, dann komme ich ins nächste, dann komme ich ins nächste. Und natürlich werden die Aufgaben immer komplexer, weil ich aber auch ein besseres Verständnis habe. Ja. Und wenn ich alles mitnehme, was ich jemals gelernt habe und integriere und das zu einem Teil meines Wesens mache, dann habe ich immer die höheren Ressourcen auch. Ja. Also sozusagen mehr Leben, wenn man auf Super Mario Ebene redet, ja, also dann habe ich 3 Leben, um das nächste zu schaffen, ja, und es reicht ein Leben, um weiterzukommen und dann verliere ich halt was, ja, ich habe auch schon viel verloren, wo ich mir zuerst dachte, oh mein Gott, ja, und immer wieder erinnere ich mich dran, so dieses, und es geht trotzdem weiter und wenn ich es im Fließen halte, dann kommt das auch wieder zu mir zurück, ja, nur in dem Moment, wo ich rigide, wo ich fest werde, kann es nicht mehr fließen.
Ja, das stimmt total. Aber ich meine, das ist eben, weißt du, wenn dann Leute kommen, deshalb bin ich da auch immer sehr vorsichtig. Wenn jemand besonders religiös ist, ist das für den ja eine Riesenhilfe. Ja?
Ja.
Und dann jetzt über zum Beispiel eine Religion zu urteilen, ja, finde ich eigentlich vollkommen falsch, weil wenn es dem Menschen hilft und vielen Menschen hilft, dann ist es gut so. Ja. Und wenn man sich das halt selber quasi zusammenbastelt für sich, dann hat da eigentlich niemand darüber was zu sagen. Ich meine, es ist halt immer die Grenze, wenn du jemanden anderen verletzt. Ja?
Genau. Das, was ich da jetzt noch dazu sagen muss, wenn wir jetzt von Religion sprechen, sprechen wir in Wahrheit nicht von Religion, sondern reden wir von dem, was die Menschen daraus gemacht haben.
Ja. das sowieso.
Und reden wir davon, dass es Menschen gibt, die andere manipulieren.
Ja.
Und das gibt es in jeder Religion. Hat es schon immer gegeben.
Ich sage immer,
ist halt jetzt im Moment einfach die Richtung falsch.
Ich sage immer, ich möchte wirklich hoffen, dass Jesus auferstanden ist, weil wenn er lesen würde, was über ihn alles geschrieben wird, würde er wahrscheinlich sonst im Grab rotieren.
Wahrscheinlich.
Da sind so viele Missverständnisse, so viele Übersetzungsfehler und ich weiß nicht was alles. Ja.
Naja, so, menschliches halt.
Menschliches.
Über 2000 Jahre Menschen wirken. Ja. Liebe Ketze. Die letzte Frage für das Interview. Wir haben ja gerade besprochen, immer wieder anstrengende Zeiten. Was machst du? Wie begegnest du Stress und Unsicherheit, wenn du das nicht eh schon mit deiner ersten Geschichte eigentlich
beantwortet hast? Mit meiner ersten Geschichte eigentlich beantwortet. Ja? Jetzt war das aber, sagen wir mal, für mich jetzt nicht so ein Drama, weil ich eben auch glaube, dass, also für meine Schwester zum Beispiel, die in ihrem Leben viele Krankheiten hat, für die wäre das Schlimmste, wenn sie schlecht sieht, sagt sie immer, ja. Mhm. Ich sehe halt schlecht, ich weiß, damit kann man umgehen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Mann verlieren würde oder sowas, ja, dann weiß ich nicht, würde ich halt schauen, dass ich krisenfest bin. Muss man halt irgendwie weiterkämpfen. Und mit diesen Tools, die wir hier alle jetzt ja genannt haben, und vielleicht kommen auch noch andere, weitermachen. Nicht aufgeben.
Ja.
Wenn man das schafft. Manche Menschen sind halt krank und deshalb können sie es nicht schaffen. Ne?
Ich glaube, es ist trotzdem nur ein Schritt nach dem anderen. Und ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, und die gerade ein Thema hat, mit dem sie nicht so gut weiterkommt. Und man muss, glaube ich, auch akzeptieren, dass jeder Mensch seine eigene Art und Weise hat, mit den Dingen umzugehen. Und auch wenn das bedeutet, dass der oder die sich aufgibt, mit Krankheit zum Beispiel, oder sich krank macht. Also du hast eben vorher gesagt, für dich ist das Schlimmste, wenn du jemanden siehst, der leidet in deiner Umgebung. Ich kenne den Spruch, jeder hat das Recht auf sein eigenes Unglück, und ich kann nur in einer gewissen Art und Weise da sein, und wenn das dann meine Fähigkeiten sozusagen übersteigt oder meine Möglichkeiten, ja, dann muss ich auch das, glaube ich, manchmal einfach loslassen. Ja.
Und akzeptieren.
Ich glaube, das ist schwer, aber das ist der einzige Weg, glaube ich, um selbst in dieser Kraft bleiben zu können, damit man überhaupt da sein kann. Ja.
Ja, das ist auch das Schöne, finde ich, dass man sagt, man soll nicht mitleiden, man soll mitfühlen.
Ja.
Das zu lernen auch. Ne? Mhm. Also eine sehr enge Freundin von mir, da gibt es Behandlungsmöglichkeiten und die will die einfach nicht. Das muss man akzeptieren. Mhm. Das ist halt ihr Weg.
Und schwer trotzdem.
Schwer, aber wir schaffen das. Immer optimistisch bleiben, solange es geht.
Was für ein großartiger Schlusssatz. Wir schaffen das. Das ist ja im voll der Spirit von Krisenfest. Und ich bin wieder mal am Ende eines Gespräches total dankbar, dass ich dieses Gespräch führen durfte.
Ja. Ich habe nur eins.
Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Danke.
Für alle deine Einsichten, die du hier mit uns teilst, mit der Welt teilst. Ich danke dir auch für die Gedanken, die du dir im Voraus gemacht hast zu diesem Gespräch, und dass du für dich einen Weg gefunden hast, dieses Gespräch möglich zu machen. Namaste.
Namaste. Danke. Danke.
Wie hat dir das Gespräch gefallen? Für mich ist es ja so, dass jedes einzelne dieser Gespräche ein richtiges Juwel darstellt. Ich freue mich immer wieder, hineinzuhören und neue Facetten zu entdecken, und verliebe mich regelmäßig neu in die Gespräche. Teile doch gerne deine Impulse, deine Gedanken über den Blog, über Instagram oder über Facebook. Ich freue mich, von dir zu hören, und natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast teilst und wenn du mir eine Bewertung für den Podcast hinterlässt. Ich danke dir und hoffe, du hattest viel Freude beim Zuhören. Namaste, deine Rani.